Sprechende Medizin, der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger. Heute
Bestandsaufnahme zu Public Health, Teil 1. Public Health ist ein zentraler inhaltlicher Schwerpunkt der Bundesärztekammer und der Arbeitskreis Medizinisch-Wissenschaftliche Bestandsaufnahme zu Public Health hat eine umfangreiche und lesenswerte Stellungnahme zu diesem Thema erarbeitet. Ute Thien hat die Federführung des Arbeitskreises inne. Sie hat mit Klaus Reinhardt und mir ausführlich über ihre Forschungsthemen und über die Stellungnahme gesprochen. Dies ist der erste Teil unseres Gesprächs und damit verabschieden wir uns für dieses Jahr und wünschen allen Hörerinnen und Hörern frohe Feiertage und einen guten Rutsch. Weiter geht's dann mit dem zweiten Teil des Gesprächs am 16. Januar.
Also erstmal herzlich willkommen bei uns und dann, wenn wir schon mal so einen Ehrengast haben, dann wollen wir uns auch ein bisschen mit Ihrer Biografie beschäftigen. Ja, Sie haben sich schon, habe ich gesehen, in Ihrer Promotion so mit den ganz schweren Themen eigentlich beschäftigt. Kinderschutz, Kindesmisshandlung, Vernachlässigung. Wie sind Sie dahin gekommen? War das immer schon Ihr Interesse?
Ja, ich wollte immer Kinder- und Jugendärztin werden, das war klar. Und ich habe aber sehr früh auch schon gesehen, wie schwerwiegend die psychosozialen Lebensumstände auf die Gesundheit von Kindern einwirken. Wir haben ja diese Veränderungen, dass Hunger, Infektionskrankheiten schon zu Zeiten meines Studiums nicht mehr so die Treiber waren von der Sterblichkeit oder auch Krankheitsgeschehen bei Kindern und Jugendlichen, dass es aber oft ja negative Lebensumstände sind von Ernährung. Am Anfang des Jahrhunderts war es sicherlich hauptsächlich die Ernährung, die da eine Rolle spielte, aber dann auch überforderte Familiensysteme, eben Vernachlässigung, Gewalt in Familien und dass das schon eine erhebliche Morbidität herstellt, sowohl körperlich, also durch Schläge, Vernachlässigung, aber natürlich hauptsächlich im Bereich der psychischen Gesundheit. Und da ich auch Entwicklungsneurologin bin und mir von Anfang an klar war, dass das kindliche Gehirn ja so unreif ist bei der Geburt und dass das eigentlich wunderbar ist, weil es eine Riesenchance ist, dass wir so viel lernen und so viel Fortschritte machen im Vergleich zu anderen Säugetieren. Aber dann war mir natürlich klar, wie verletzlich dieses heranwachsende Gehirn auch ist durch solche äußeren Einflüsse. Und daher kommt auch mein Engagement hauptsächlich dann für das, was ich jetzt auch noch mache, die frühen Hilfen, also die Altersgruppe 0 bis 3. Also die frühe Kindheit ist eben von so großer Bedeutung und die Einflüsse durch Lebensumstände sind da fast bedeutender geworden als die Einflüsse durch zum Beispiel die traditionellen Kinderkrankheiten, gegen die wir ja inzwischen auch alle impfen. Das ist kein Problem mehr und auch Ernährung, Kinder werden ausreichend ernährt, aber eben die seelische Gesundheit.
Und ist das Ihr Naturell oder wie kommt es, dass Sie immer schon auch so systemisch gedacht haben, sage ich mal? Ich habe sofort irgendwie mein Soziologiestudium wieder erkannt, Niklas Luhmann und so weiter und so fort, ja?
Ja, ich komme ja, also ich kann es ja hier sagen, ich bin 57 geboren und ich komme ja aus einer Generation, einer ja politisierten Generation, würde ich sagen. Wir haben uns für viele Themen interessiert, auch so ein bisschen motiviert aus der christlichen Seite. Also Friedensarbeit, Anteilnahme an den Schicksalen anderer Menschen, Menschen schützen vor Überforderungen zu großem Leistungsdenken, Ausbeutung. Das ist, glaube ich, einfach etwas, was ich mit meiner Generation so ein bisschen teile. Und wenn man dann interessiert ist, dann liest man natürlich auch weiter und hält sich in ähnlichen Blasen auf, wie das heute auch so ist. Ja, und wenn man einmal etwas weiß, dann kann man ja die Augen nicht mehr zumachen davor, finde ich jedenfalls.
Ja, man kann was entdecken, aber man kann es nicht ententdecken sozusagen. Mhm. Und dann weiß man es. Und das finde ich, das verbindet Sie beide auch, Herr Reinhardt. Ich weiß, wenn wir oft sprechen, auch aus Ihrer hausärztlichen Praxis, wir reden über den Patient oder die Patientin, dann ist das Erste, wo Sie dann denken, was hat der für einen Stress, was ist auf der Arbeit los, wie sind die Familienumstände, wie sind die sozialen Umstände und so weiter. Spielt für Sie auch immer schon eine Rolle dabei, ne?
Naja, auch in der hausärztlichen Praxis wissen wir, dass ein Drittel der Patienten psychosomatische Beschwerden und Erkrankungen hat, bei denen dann psychosoziale Bedingungen eine ganz große Rolle spielen. Und die spielen überhaupt eine große Rolle, zunehmend, würde ich sagen. Und die Gesellschaft ist ja eher weniger integriert, als sie das vielleicht noch vor 60, 70 Jahren war. Ohne jetzt alte Zeiten glorifizieren zu wollen, die hatten auch ihre Probleme, andere. Aber ich würde schon sagen, dass die Herausforderung, ein gesundes, freies, selbstbestimmtes und dann auch lebensfrohes Leben führen zu können, ist heute größer als noch vielleicht vor 40, 50 Jahren.
Und Frau Dien, Sie sind ja auch mal ein bisschen Vorreiterin. Ja, ich habe als nächstes gesehen, worüber Sie habilitiert haben, chronische Erkrankungen und Behinderungen bei Kindern und Jugendlichen, häusliche Pflegebelastungen der Mütter und dann geht es auch noch weiter. Also Sie waren quasi eine Pionierin des Anguckens der Care-Arbeit, die da geleistet wird.
Ja, das stimmt. Ich habe mich eben für diese Themen interessiert.
Das scheint Sie zu verwundern.
Dann, wenn man wissenschaftlich arbeitet, sollte man sich auch immer ein Thema suchen, was vielleicht nicht schon von jedem mal bearbeitet wurde und wo alle schon was gesagt haben. Und ich war eben 2 Jahre dann auch in den USA, in Boston, am Massachusetts General Hospital. Und das ist ja so ein hochrangiges Zentrum. Und da waren einfach sehr viele Kinder, die mit neuen Technologien, die wir in Deutschland da gar nicht so hatten, mit Pflege nach Hause geschickt wurden. Also häusliche Beatmung, häusliche Dialyse, Immunerkrankung durch subkutane Injektionen und so weiter. Das wurde den Eltern aufgebürdet. Da war immer, ja, du hast 2 Wahlmöglichkeiten. Du gehst nach Hause oder du gehst nach Hause. Also die langen stationären Aufenthalte, die gab es da gar nicht. Und dann mussten auch sehr arme Familien, die sogar so Unsicherheiten hatten in der Stromversorgung, die mussten dann plötzlich mit ihrem Kind mit Beatmungsgerät nach Hause. Und ja, es gab dann Pflegedienste, hochspezialisierte und in Massachusetts auch ein bisschen soziale Unterstützung. Aber da habe ich danach geguckt, wie geht's den Familien und wie schaffen die das eigentlich, diese Herausforderung zu meistern? Und die Antwort war, dass Mütter einen hohen Preis bezahlen, weil sie häufig ihre Arbeit aufgeben. Dann hat die Familie weniger Geld. Krankenversicherung ist dort ja sowieso immer auch noch ein bisschen schwieriger als in Deutschland. Und dann dachte ich, oh, wie viel besser ist eigentlich alles in Deutschland? Und dann kam ich zurück und habe gesehen, nein, nein, die Care-Arbeit wird auch in Deutschland von Müttern gemacht, die ihre Arbeit reduzieren, die Karrierewege aufgeben. Und Pflegedienste bei uns waren noch nicht so aufgestellt, dass sie so hochkomplexe Kinder gut versorgen konnten. Also da bin ich schon in so eine Lücke reingestoßen, wo ich dachte, Mensch, die Medizin macht das alles möglich, dass Kinder überleben, die früher nie überlebt hätten. Also mit Technologien, die auch zu Hause durchgeführt werden können, was ja toll ist, kommt aber nicht hinterher mit der psychosozialen Versorgung und Unterstützung der Familien, sondern lässt die dann quasi mit der Heimdialyse mehr oder weniger alleine. Und da fand ich, da musste sich was verändern. Es hat sich auch viel geändert, aber es braucht immer unheimlich viel Lobbyarbeit und man muss diese Familien sehr stark unterstützen. Die sind oft sowieso fertig mit Nerven, aber was sie am meisten fertig macht, ist die Bürokratie. Anträge werden gestellt, erstmal abgelehnt, Widerspruch einlegen, Sozialrecht bemühen und so weiter. Und also ich würde sagen, im sozialpädiatrischen Zentrum war ein großer Teil meiner Arbeit Lobbyarbeit für diese Familien, indem man immer wieder irgendwelche Texte geschrieben hat. Man hat zum Schluss immer alles gewonnen. Es konnte nur sein, dass das behindertengerechte Dreirad zu einem Zeitpunkt ausgeliefert wurde, wo das Kind schon rausgewachsen war.
Okay. Ja, das haben wir an anderen Stellen auch, glaube ich, Bürokratie, oder? Die uns Schwierigkeiten macht, auch, naja, auch den Medizinerinnen und Medizinern, nicht nur die Familien.
Ja. Ja, das ist eine hausärztliche Tätigkeit, die sich ja auch mit Kindern befasst, aber eben nicht nur, sondern auch mit Menschen, die ganz alt sind und dann auch pflege- und hilfsbedürftig werden. Und ich habe ja mal so aus Spaß gesagt, weil ich das auch getan habe während meiner Zeit, in der ich überwiegend hausärztlich tätig war. Heute mache ich das natürlich ja nicht mehr ganz so viel. Insofern kann ich das gar nicht mehr behaupten. Aber zu den Zeiten, in denen ich wesentlich in der Praxis gewesen bin, das sind ja sicherlich gut 2 Jahrzehnte gewesen, ist es so, dass ich auch den Versuch habe, den Menschen, die das nicht konnten, zu helfen. Dann ist einmal das Sozialgesetzbuch 11 zuständig, Sozialgesetzbuch 5, Sozialgesetzbuch 7, je nachdem, ob es sich um eine Pflege handelt, Behandlungspflege oder Grundpflege oder ob es ein Unfall war, der berufsbedingt sich ereignet hat. Also das sind alles Dinge, die Menschen ja gar nicht in dem Einzelfall vorher wissen. Und dann, wenn das losgeht, gibt es natürlich Menschen, die sind in der Lage, das auch selbst zu bewältigen, aber viele eben auch nicht. Und denen habe ich dann ganze Schriftsätze geschrieben, damit die sich durchsetzen konnten. Und die bekamen auch dann natürlich in allermeisten Fällen ihr Recht, aber häufig mit großer Verzögerung. Und ich habe dann so aus Quatsch gesagt, ich bin eigentlich so eine Art Sekretär für Sozialrechtsfragen.
Ja.
Also jedenfalls
Sie sind dann noch der Ombudsmann, den es bei uns nicht gibt.
Nebenjob, das ist natürlich sozusagen ein gewisser Luxus, das kann man nicht von allen Kolleginnen und Kollegen erwarten und verlangen, dass sie das tun. Den Anspruch will ich auch nicht stellen, will ich auch nicht hier selber beweihräuchern. Das hat mir einfach irgendwie auch Spaß gemacht, sonst hätte ich es nicht getan, weil ich mich daran freuen konnte, wenn dann sozusagen das Richtige sich durchsetzte. Und das hat mich im Wesentlichen motiviert.
Frau Dien, Sie waren ja ganz lange Oberärztin an der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Uniklinikums Schleswig-Holstein am Campus Lübeck. Sie haben aber auch immer geforscht. Oder ein Bein in der Forschung gehabt, ist das richtig?
Also zumindest zu meiner Zeit war es so, dass wenn man an einer Universitätsklinik tätig werden will und Karriere machen will, also Oberarztposition, stellvertretende Klinikleitung, dann muss man habilitieren. Mhm. Und eigentlich dann auch die APL-Professur kriegt man auch nur, wenn man dann eben noch weiter wissenschaftlich tätig ist. Das reicht als Motivation natürlich nicht, so die Karriereschritte. Aber ich will damit sagen, es war selbstverständlich, dass man die Themen, die einen so bewegen, dann auch wissenschaftlich bearbeitet. Und da war ja dann mein nächster großer Schritt Lebensqualitätsforschung. Und das war in der Medizin auch erst in den Anfängen und vor allen Dingen geeignete Instrumente für Kinder, Jugendliche und Eltern zu entwickeln für die verschiedenen Krankheitsgruppen. Und da habe ich eben auch sehr stark interdisziplinäres Arbeiten schätzen gelernt. Also das waren natürlich hauptsächlich Gesundheitspsychologen und Psychologinnen, Gesundheitswissenschaftler, Sozialwissenschaftler, mit denen ich da an diesen Fragen zusammengearbeitet habe. Und das ist eine große Bereicherung. Also wenn man einfach dann so Diskurse führt, wo man mal über den eigenen Tellerrand hinaus guckt, einfach aus der Box raussteigt und sich das aus verschiedenen Perspektiven anguckt. Und vor allen Dingen auch, das ist sehr partizipativ, weil man, wenn man Lebensqualitätsforschung macht, spricht man mit den Menschen und fragt sie über diese normale ärztliche Frage hinaus. Sie fragen immer, das ist eigentlich die Frage nach Lebensqualität. Wie geht's oder wie geht's uns denn heute so? Ja, genau.
Ja, aber das ist umfänglicher gemeint.
Und das ist aber dann halt ein bisschen strukturierter, dass man so ein Kind abfragt in der körperliche Gesundheit, seelische Gesundheit, soziale Gesundheit und dann eben auch auf Themen stößt, Gesundheit in der Schule. Und dann machen sich riesige Lücken auf, dass man sieht, nein, in der Schule läuft es überhaupt nicht gut. Aber wir haben eben auch keine Schulgesundheitsfachkräfte, so wie ich das aus England, Schottland, selbst Frankreich eigentlich kennengelernt habe. Und dadurch, dass man in verschiedenen Dimensionen guckt und nicht nur im Bereich körperliche Erkrankung, vielleicht so ein ganz kleines Stück auch noch psychische Gesundheit, sondern eben auch versteht, dass ein Kind, für das ist das gar nicht so wichtig, selbst wenn die körperliche Gesundheit eingeschränkt ist. Also ich fahre im Rollstuhl zum Beispiel. Das ist nicht die Hauptbelastung für das Kind, sondern die Einschränkung in der Teilhabe und in der sozialen und seelischen Gesundheit. Das ist das, was wichtig ist für die Kinder. Und da haben wir zu wenig funktionierende, würde ich sagen, Nahtstellen zu anderen Systemen, wo man das dann einfach weitergeben könnte und sagen, hier, der schulische Bereich läuft gar nicht gut bei dem Kind. Ich bin jetzt Ärztin, ich habe da nicht drauf studiert, aber da gibt's ja Leute, die drauf studiert haben oder zuständig sind oder tätig werden können. Und dann muss man einfach diese unsägliche Versäulung der Systeme irgendwie durchbrechen. Aber das habe ich so ein bisschen gelernt durch diese Lebensqualitätsforschung, weil die sehr partizipativ ist und weil man von den Menschen und den Familien hört, woran es denn eigentlich hakt, dass sie keine gute Lebensqualität haben.
Warum haben wir so eine Einrichtung oder so eine Verzahnung eigentlich nicht, Herr Reinhardt? Ende der 60er, Anfang der 70er gab es ja bei uns auch so die Hochzeit der Sozialforschung. Die Kassen waren damals auch noch voll, aber irgendwie haben wir das nicht mitgemacht, ne? Das, was es in den Nachbarländern gibt.
Ich hätte fast gesagt, fragen Sie mich was leicht.
Ja, Sie sind hier für die schweren Sachen zuständig.
Also, ja, danke. Ich kann es Ihnen nicht beantworten. Ich kann auch nur Vermutungen anstellen. Eigentlich ist das überraschend, haben Sie völlig recht. Wir sind in den 60er Jahren ja, was Sozialforschung, die Beschäftigung mit der Soziologie angeht, weit vorne gewesen und eine sehr engagierte Gesellschaft gewesen. 70er Jahre ist meine Teenie-Zeit gewesen, in der ich mich daran sehr gut erinnern kann. Und dann waren das ja Themen, da waren wir eigentlich, was Public Health Gedanken gut und die Beschäftigung mit Gesundheit der Gesellschaft als Ganzes anging, fand ich jedenfalls deutlich weiter und sensitiver, als wir das aktuell sind, oder die letzten 2-3 Jahrzehnte gewesen sind. Mir ist völlig schleierhaft, warum dieser Schwung, der damals intellektuell existierte, sich nicht niedergeschlagen hat in irgendeiner Form auch von Versorgungsstrukturen, die deutlich integrativer und diese Aspekte stärker berücksichtigend sich organisiert hat, als das, was wir heute haben, eben mit dieser sogenannten Versorgung. Ich glaube, es könnte daran liegen, dass die Deutschen sehr systematisch sind, im Grundsatz ja schon, und dann einfach sozusagen in ihrem Engineering aufs falsche System gesetzt haben, nämlich diese Versäulung. Jeder Aspekt für sich ist betrachtet worden und dann hat man sich da ausgearbeitet und dann gibt es also natürlich Jugendämter, die sind ausgestaltet bis sonst wohin und dann gibt es Pflegestellen in der Kommune, die sind auch ausgestaltet bis sonst wohin, aber die sind alle nicht miteinander verschaltet.
Also die berühmten Silos statt kommunizierenden Röhren.
Sozusagen. Wir haben also wirklich ausgeprägte Silos. Jedes Silo für sich ist sehr detailliert ausgestaltet mit Regelungswerken, die hochdifferenziert sind. Und vielleicht ist ein bisschen auch diese Verrechtlichung, und da habe ich schon mal darauf hingewiesen, die Verrechtlichung unseres Daseins schuld daran. Also jetzt will ich nicht den Juristen und dem die gesetzgebend unterwegs sind, da die Schuld zu schieben. Aber das ist auch vielleicht gar nicht mit böser Absicht geschehen, sondern vielleicht unreflektiert. Wir haben zu wenig Praktikabilitäts, zu wenig pragmatischen Sinn in Deutschland. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen ein Problem. Das ist in den angelsächsischen Ländern etwas anders. Auch in den skandinavischen Ländern ist es ein bisschen anders. Die haben auch natürlich einen theoretischen, gedanklichen Überbau. Aber dann im Handeln, im Tun sind die pragmatischer, ist jedenfalls mein Eindruck. Ja. Und ich glaube, das ist mit ein Grund dafür.
Darf ich mal einen Finger in die Wunde legen, Herr Reinhardt?
Klar.
Also gerade 60er, 70er Jahre hatten wir aber auch eine Phase, wo die Ärzteschaft vielleicht noch sozusagen sehr positiv der Überzeugung war, wir machen das alles selber. Ne? Also die Hausärzteschaft und das GKV und PKV-Versorgungssystem, Prävention, Gesundheitsversorgung, das machen wir alles mit in der Praxis.
Ja, ja.
War das nicht ein bisschen auch
Das kam, glaube ich, später. Nee, das kam später. Ich kann das relativ gut beurteilen, weil meine Eltern waren ja beide hausärztlich tätig und auch beide politisch interessiert, also intellektuell rege über den Tellerrand hinaus. Und das waren Gespräche bei uns zu Hause, auch über solche Themen. Und das ist interessant, was Sie sagen, weil das erklärt vielleicht dann auch nochmal, oder meine Antwort darauf erklärt dann nochmal vielleicht ein bisschen, warum es so gekommen ist. Es haben sich dann neben der Ärzteschaft, oder die Ärzteschaft hat sich wenig eigentlich zunächst mal um diese Themen gekümmert. Mhm. Auch schon in 50er, 60er Jahren wenig. Dann kam das gesellschaftlich als Thema auf. Dann haben die Ärzte gemeint, das können wir auch alles. Dann haben sich daneben aber Professionen etabliert, die Gesundheitsökonomie, Leute, die Public Health als Fach als solches, was gar nicht unter dem Dach der Medizin stattfand, sondern unter dem Dach der Soziologie oder der Ökonomie, wo auch immer zumindest, nicht unter dem Dach der medizinischen Fakultäten. Und dann hat sich das so etabliert, war dann auch, ich sag mal so, beseelt, dass auch im Hinblick auf das eigene Tun, dass auch deren Initiative, an die Ärzte anzudocken, nicht ganz stark ausgeprägt war, aber auch nicht toll beantwortet wurde, wenn man mal den Versuch startete. Ja? So kam beides zueinander und so hat sich das nebeneinander herentwickelt, ohne sozusagen sich zu verzahnen und sich zu integrieren. Da sind wir ein Stückchen weiter jetzt aktuell, weil, glaube ich, innerhalb der Ärzteschaft doch ein bisschen das Verständnis dafür wächst, in bestimmten Fachgruppen zumindest, die damit besonders befasst sind, in der Pädiatrie, in der Allgemeinmedizin, in der Innermedizin, das hausärztliche Versorgung und nicht nur dort, sondern auch bei den Psychiatern, bei den Neurologen, bei Menschen, die also auch mit chronisch Erkrankten zu tun haben, wo also dann doch inzwischen auch die Erkenntnis die ist, dass der Bedarf, der nicht gedeckt wird an dieser Stelle, so groß ist, dass man, wenn man halbwegs offenen Auges durch seine Praxis, seine Klinik oder welche Einrichtung auch immer geht, das so augenfällig ist, dass man weiß und erkennt, es muss was geschehen.
Ja, ja, das war ja so eine Diskrepanz zwischen, also ich weiß noch, aus meiner Karriereentwicklung war es sehr ungewöhnlich, dass man sich mit psychosozialen Themen, Sozialpädiatrie oder so befasste. Die meisten, die Karriere machen wollten an den Unis, die haben hochspezialisierte Themen gewählt.
Genau so.
Und in der Kinderheilkunde sind da ja gerade die Subspezialitäten erst entstanden.
Die gab's vorher
Kindergastro, ist ja alles wunderbar, denn Kinder haben Anspruch auf höchste spezialisierte Angebote. Aber Kinderkardiologie, da ging man dann hin. Und dieses ganze Thema der Allgemeinpädiatrie bis hin zur Sozialpädiatrie oder sogar bevölkerungsmedizinischer Versorgung, das war einfach nicht en vogue. Und das haben eben dann andere Wissenschaften sozusagen besetzt.
Ja.
Und aus der Ärzteschaft kommt man jetzt auch die hochspezialisierten Kolleginnen und Kollegen, die kommen jetzt wieder darauf, dass sie sagen, ja, dem Kind ist die Leber transplantiert worden, aber dieses
die Nachsorge
Kind,
können wir gar nicht organisieren.
Dieses Kind ist jetzt pubertär und schlägt über alle Stränge und hat eine Abstoßungsreaktion nach der anderen. Und das kriegen wir nicht in den Griff. Wie führt man denn so ein Kind überhaupt? Und irgendwie, das holt einen wieder ein, diese hochtechnisierte Medizin, dass man da einen psychosozialen Unterbau braucht. Das ist das eine. Und das andere ist, sind eben diese neue Morbidität, wird sie zum Teil genannt, ne? Diese Erkrankung wie Adipositas, seelische Gesundheitsstörung und was da alles ist, dass man mit denen in der Praxis ja überhaupt nicht mehr zurechtkommt. Genau. Es gibt ja keine kurative Behandlung für diese Menschen. Und das hat uns, glaube ich, auch wieder eingeholt, dass die Ärzteschaft sagt, so schaffen wir das nicht.
Ja. Definitiv. Die erkennen, dass sie dem nicht mehr gerecht werden. Und insofern ist das auch eine Art Hilferuf. Und die Zeit ist reif, dass wir sie daran etwas ändern.
Ich finde es super, dass wir schon über so viele Dinge, die zu Public Health gehören oder Public Health berühren, gesprochen haben. Über eins möchte ich noch sprechen, bevor wir dann so richtig einsteigen. Und zwar haben Sie einen Review-Artikel publiziert, Frau Thien, vor 2 Jahren. Da sagen Sie was, was mich total verblüfft hat. Und was aber, als ich es gelesen habe, dachte ich, na klar ist das so. Die körperlichen und psychischen Störungen bei Kindern lassen sich nicht klar trennen. Jetzt sagen Sie erstmal, warum das so ist. Und vielleicht können Sie mir ja auch erklären, als Mensch, der so als Zaungast bei der Medizin ist, warum das nicht seit 20 Jahren allen klar ist und so gehandhabt wird.
Ja, diese Erkenntnisse kommen natürlich auch wieder hauptsächlich aus der frühen Kindheit. Also dieses unreife Gehirn des kleinen Menschen, der geboren wird. Überlegen Sie einfach, so ein kleiner Mensch läuft mit 12 bis 15 Monaten auf zwei Beinen oder bewegt sich selber fort. Eine kleine Katze oder ein kleiner Hund macht das am ersten oder zweiten Lebenstag. Das heißt, das Gehirn von diesem anderen kleinen Tier muss viel fertiger sein. Ist dann aber natürlich in seinen Kapazitäten, sich nochmal neuronal komplett anders zu vernetzen, viel eingeschränkter. Vor allen Dingen auch, was die sozial-emotionale und die sprachliche Entwicklung angeht, geben wir ja diesen kleinen Menschen, es ist ja ein Entwicklungsfenster von mindestens 4 bis 5 Jahren Spracherwerb. Das ist allerdings auch ein Entwicklungsfenster, kann ich mal sagen, Klammer auf, das nicht endlos nach hinten offen ist, sondern irgendwann sind die neuronalen Netzwerke dann auch irgendwie mal abgeschlossen. Und was nicht benutzt wird, das wird auch zurückgebaut. Die Natur ist ja konservativ und da wird kein unnützer Kram veranstaltet sozusagen. So, jetzt zurück zu Ihrer Frage, körperliche und psychische Entwicklung oder auch sozial-emotionale Entwicklung. Der Sitz all dieser Vorgänge ist das zentrale Nervensystem. Sie würden ja wahrscheinlich auch nicht denken, dass das Herz wirklich denkt und fühlt, oder?
Nee. Also die alten Griechen haben das geglaubt.
Sieht mit dem Herzen.
Ja, genau. Also das sind Metaphern, die sehr schön sind. Und ich glaube, unsere Organe haben auch bestimmte Bedeutungen und Funktionen, die so integriert. Aber das, was unser Bewusstsein ausmacht, das findet im Gehirn statt. Und deswegen geht es in beide Richtungen. Erkrankung des Gehirns, wenn Sie an angeborene Erkrankungen denken, wie eine Neurofibromatose zum Beispiel. Sagt Ihnen jetzt vielleicht nicht, aber das ist dieser Klöckner auf Notre Dame mit seinen Café-au-Lait-Flecken. Diese Menschen haben auch einen ganz spezifischen psychischen Phänotyp, weil sie anders sind, divers sind. Nicht unbedingt krank, aber sie sind einfach anders angelegt von der ganzen Struktur her. Oder wenn Sie ein Gehirn haben, das sich erstmal so auf ganz normalen Pfaden entwickelt hat, dann aber durch Megadosen von Stress, also Cortisonausschüttung, weil das Kind immer gestresst ist, oder sogar pränatal die Mutter schon mega gestresst war, dann haben Sie auch andere synaptische Verknüpfungen im Gehirn, die fest etabliert werden. Und dieser Mensch wird dann Zeit seines Lebens mehr oder weniger auch Stressregulationsprobleme haben und dann später bei Herrn Reinhardt in der Praxis auflaufen mit Bluthochdruck, Übergewicht und ähnlichen Problemen, weil diese veränderte Stressregulation dann eben auch zu körperlichen Erkrankungen führt. Und deswegen diese Versäulung schon im frühen Kindesalter, dass zum Beispiel die Unterstützung bei der Eingliederung für Kinder mit körperlichen Erkrankungen ist bei anderen Ämtern angesiedelt als die Unterstützung bei Kindern mit seelischen Erkrankungen. Die kriegen die Gutachten vom Jugendamt, die anderen kriegen das Gutachten vom Gesundheitsamt. Und die beiden würden ja jetzt nicht unbedingt miteinander reden. Ne? Und dieses epilepsiekranke Kind, was ich habe, was erhebliche Verhaltensstörungen aufweist und deswegen eine Schulbegleitung braucht, sagt die Schulbehörde, nein, nein, das sind wir nicht, weil das ist ja eine körperliche Erkrankung. Da müssten jetzt wieder die tätig werden. Die sagen aber, nee, für Verhaltensprobleme sind wir ja nicht zuständig, sondern nur für die körperliche Erkrankung.
Zum Jugendamt, ja.
Also das ist einfach der Wahnsinn.
Also anstatt, dass dann beide sich kümmern, kümmert sich keiner.
Der Wahnsinn, der daraus resultiert, dass man
Verantwortungsdiffusion
denkt. Der Wahnsinn, der daraus resultiert, dass man denkt, man könnte das auch bei Kindern und Jugendlichen trennen. Man kann es auch bei Erwachsenen nicht so gut trennen, aber man kann natürlich so ein bisschen mehr sortieren. So. Aber bei Kindern und Jugendlichen sollte man diese Sortieraktivität komplett unterlassen. Das ist natürlich eine große Herausforderung an die versorgenden Systeme. Wie soll jetzt jemand vom Jugendamt plötzlich verstehen, dass dieses Kind eine körperliche Erkrankung hat, die Eltern aber trotzdem Bedarf haben bei der Unterstützung der Erziehung des Kindes?
Klar.
Das aufzubrechen und dann einfach auch mal zu sagen, diese Unterscheidung ist einfach auch nicht gut für die Versorgungslandschaft der Kinder und ist die Hölle für deren Eltern.
Ich will vielleicht nur eine Sache sagen, weil Sie haben gesagt, wie soll der das verstehen? Ich glaube, das ist leicht. Der muss nur den Podcast hier hören. Die Frage ist,
zum
was
Beispiel,
man dann daraus macht.
Also ich sage mal, das Verstehen kann man befördern.
Ja.
Indem man Menschen schlau macht und ihnen etwas erklärt. Das, was Sie vorhin schön beschrieben haben von den neuronalen Entwicklungen des menschlichen Gehirns im Kleinkindesalter, sind ja Dinge, die von unglaublicher Bedeutung sind in Bezug auf die Art und Weise des Umgangs mit Menschen in dem Alter. Und das setzt sich dann ja noch ein bisschen fort auch in die Schulzeit, vor allen Dingen natürlich Grundschulzeit, aber auch noch die frühe Zeit bis zur Pubertät, in der auch nochmal eine erhebliche Neuroplastizität stattfindet oder neuroplastische Prozesse stattfinden. Und diese Erkenntnisse der Hirnphysiologie, der Hirnentwicklung sind ja vielleicht 30, 35 Jahre alt etwa. Ja. Die haben aber frühestens vor 5 Jahren Einzug gehalten in das Wissen der Pädagogen, wenn überhaupt. Also jedenfalls in meiner Erfahrung. Ja. Die Pädagogen unserer Kinder, mit denen habe ich mich dann gelegentlich mal unterhalten, weil die an derselben Schule und zum Teil auch mich schon unterrichtet hatten. Die habe ich dann mal gefragt, inwieweit darüber Kenntnisse bestehen. Und das war sehr rudimentär. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, das zu wissen, weil das eine völlig andere Form von Pädagogik, also auch von Darreichung des zu lernenden Stoffes bedeutet. Also auch Techniken, Methoden, wie man etwas vermittelt. Also insofern glaube ich, die Neurophysiologen und Neuroanatomen hätten eigentlich einen festen Stellenwert haben müssen in der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern.
Genau.
Und so müssten Menschen, die am Jugendamt tätig sind, eine Ausbildung haben von oder einen Jour fix oder einen regelmäßigen Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen des Gesundheitsamtes. Mhm. Und das ist organisierbar, wenn man denn sozusagen das Problem erkennt und ihm irgendwie abhelfen möchte. Und wir erkennen häufig die Probleme, beschreiben sie uns dann regelmäßig in Podcasts zum Beispiel oder auch an anderen Stellen, aber wir stellen die nicht ab. Und das ist auch so eine ganz neue deutsche Krankheit.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast@baek.de.